SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Der Euro im Sinkflug. Die Gemeinschaftswährung fällt gegenüber dem Dollar auf den tiefsten Stand seit fast 9 Jahren. Dann, der Libanon verschließt sich syrischen Flüchtlingen.
Vielen Libanesen sind sie eindeutig zur Last geworden.
Wir sprechen mit NZZ-Nahost-Korrespondent Jürg Bischoff über die neuen Einreisebeschränkungen. Und
es gibt Haushalte, vor allem wenn sie erwachsene Kinder haben oder Rentnerhaushalte, die zahlen teilweise bis 14% ihres Einkommens für Krankenkassenprämien. Das ist natürlich wahnsinnig.
Der Schweizerische Gewerkschaftsbund fordert deshalb mehr Entlastung bei den Prämien. Aber nicht nur das. Leute mit einer Berufslehre sollen mehr verdienen. Über diese Forderungen reden wir auch im Tagesgespräch um 1 mit SGB-Präsident Paul Rechsteiner. Im Studio sind Brigitte Kramer und Bettina Studer mit den Nachrichten.
Der Euro verliert weiter an Wert. Am ersten Handelstag im neuen Jahr sank er gegenüber dem US-Dollar auf den tiefsten Stand seit März 2006. Händler begründen den aktuellen Kursverlust mit der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und mit Spekulationen über den Austritt Griechenlands aus der Währungsunion. Gegenüber dem Franken hat sich die Situation nicht geändert. 1 Euro kostet knapp mehr als 1,20 Franken. Flüchtlinge, die Anrecht auf Schutz haben, sollen legal nach Europa reisen können. Das fordert UNO-Flüchtlingskommissar Antonio Guterres. Nur so könnten Schlepperbanden gestoppt werden. Es brauche eine neue gemeinsame europäische Asylpolitik. Europa verbarrikadiere sich nicht nur gegen außen, auch innerhalb Europas gäbe es Mauern, sagte Flüchtlingskommissar Guterres der Westschweizer Zeitung Le Temps. Die Mehrheit der Menschen, die das Mittelmeer überquerten, würden vor echter Verfolgung fliehen, besonders jene, die aus Syrien und Eritrea kämen. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund fordert günstigere Krankenkassenprämien, besonders für Personen mit tiefem Einkommen. Niemand solle mehr als 1/10 seines Lohns für die Krankenkasse ausgeben müssen, hieß es an einer Medienkonferenz. Seit 1997 hätten sich die Krankenkassenprämien fast verdoppelt. Die Löhne seien aber nur um 10% gestiegen. Gleichzeitig gäbe es von den Kantonen immer weniger Prämienvergünstigungen. Die Prämien würden so zu einer immer größeren Last. Langfristig fordert der Gewerkschaftsbund Krankenkassenprämien, die von der Höhe des Einkommens abhängig sind. Das französische Atomkraftwerk Fessenheim nahe der Schweizer Grenze bleibt vorerst in Betrieb. Die Anlage müsse zwar geschlossen werden, sagte Präsident François Hollande im Radiosender France Inter. Einen Termin nannte er aber nicht. Fessenheim ist das älteste französische Atomkraftwerk. Umweltschützer aus Frankreich, Deutschland und der Schweiz betrachten die Anlage im Elsass als besonders anfällig für Pannen. In einem libyschen Hafen sind bei einem Luftangriff auf einen Tanker 2 Seeleute getötet und 2 weitere verletzt worden. Es ist nicht klar, wer für den Angriff verantwortlich ist. In Libyen kämpfen seit Monaten verschiedene Gruppen um die Vorherrschaft im Land. Der Tanker, der einer griechischen Reederei gehört, lag in der Hafenstadt Derna im Nordosten Libyens vor Anker. Die Stadt gilt als Hochburg islamistischer Extremisten. China hat die Exportbeschränkung für sogenannte seltene Erden aufgehoben. Das melden staatliche Medien. Die Welthandelsorganisation WTO hatte die Exportbeschränkung als unfairen Wettbewerbsvorteil für China beurteilt. Seltene Erden sind begehrte Industriemetalle, die etwa in der Rüstungsindustrie benötigt werden oder bei der Herstellung von Computern und Handys. 90% dieser Metalle stammen aus China. Die ehemalige Luzerner Ständerätin Helen Leumann ist tot. Die FDP-Politikerin starb 71-jährig, wie der Internetseite des Eidgenössischen Parlaments zu entnehmen ist. Leumann vertrat den Kanton Luzern von 1995 bis 2011 im Ständerat. Zuvor hatte sie während knapp 12 Jahren dem Luzerner Kantonsparlament angehört. Der neapolitanische Sänger Pino Daniele ist gestorben. Laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA starb er in der Nacht an einem Herzinfarkt im Alter von 59 Jahren. Danieles musikalisches Markenzeichen war die Verschmelzung von Blues, Jazz und Elementen der traditionellen neapolitanischen Musik. Eine Wasserschlange ist Schweizer Tier des Jahres. Die Umweltorganisation Pro Natura hat für 2015 die Ringelnatter ausgewählt. Die Schlange kommt praktisch in der ganzen Schweiz vor. Sie ist für Menschen ungefährlich. Pro Natura ruft dazu auf, Weiher, Tümpel und Teiche zu erhalten. Diese Lebensräume der Ringelnatter seien nämlich am Verschwinden. Das Wetter. Heute und morgen gibt es beidseits der Alpen viel Sonnenschein. Im Mittelland hat es einzelne zähe Nebelfelder. Die Temperaturen erreichen 0 bis 5 Grad im Norden und bis 11 Grad im Süden.
Euro mit Schwächeanfall. Euro sackt auf 9-Jahrestief. Oder der Euro setzt seine Talfahrt fort. So lauten zur Stunde die Schlagzeilen rund um die europäische Gemeinschaftswährung. Ich habe Klaus Bonanomi von der Wirtschaftsredaktion gefragt, das klingt dramatisch, ist es das?
Die Situation ist sicher noch nicht so dramatisch wie damals nach 2010, als man wirklich von einer schweren Euro-Krise sprechen musste. Aber dem Euro geht es nicht gut. Ein tiefer Kurs ist ja immer ein Ausdruck davon, dass die Anleger wenig Vertrauen haben in die Währung und damit in die dortige Wirtschaft. Das sieht man ja auch zum Beispiel am Kurssturz des russischen Rubels kürzlich.
Wenig Vertrauen in die Währung. Warum genau schwächelt der Euro denn gerade jetzt?
Ich sehe drei Gründe. Der eine Grund liegt darin, dass der Euro vor allem zum amerikanischen Dollar schwach ist oder anders gesagt der amerikanische Dollar im Moment sehr stark ist. Er ist ja auch zum Schweizer Franken gestiegen, über einen Franken. Ein Zeichen dafür, dass es der amerikanischen Wirtschaft im Moment sehr gut läuft. Das Wachstum zeigt nach oben, die Arbeitslosigkeit in den USA geht zurück. Dies sicher auch, weil die US-Notenbankchefin Janet Yellen vieles richtig gemacht hat. Sie hat ja im großen Stil Anleihen gekauft und hat nun diese Programme auch rechtzeitig zurückgefahren. Also ihr ist es offenbar gelungen, die Wirtschaft anzukurbeln, ohne dass es zu einer großen Inflation gekommen wäre. Aber die zwei anderen Gründe liegen natürlich in der Schwäche des Euro selber. Vor allem die Unsicherheit, die von den bevorstehenden Wahlen in Griechenland ausgeht, das drückt auf den Euro-Kurs. Und der letzte Grund ist wahrscheinlich der wichtigste. Der Euro hat sehr stark reagiert am Freitag auf ein Interview von EZB-Chef Mario Draghi im Deutschen Handelsblatt. Da ließ er klar erkennen, dass auch für die Europäische Zentralbank Ankäufe von Staatsanleihen schon bald möglich und nötig werden könnten.
EZB-Chef Draghi hat das im Bewusstsein gemacht, dass es kriselt im Euroraum. Warum kommt er trotzdem gerade jetzt mit dieser Ankündigung?
Ja, der Chefredaktor des Handelsblatts spricht von einem verzweifelten Hilferuf Mario Draghis. Die EZB glaubt offenbar, dass sie zu diesem Mittel greifen muss, weil alles andere nichts mehr nützt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und in der Tat, die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist hoch. Die Wachstumsprognose für den Euroraum liegt bei 1% fürs laufende Jahr und das reicht nirgends hin. Und man muss sagen, in einer Hinsicht hat der Hilferuf Draghis ja bereits Erfolg gehabt, denn der Eurokurs ist gesunken. Das macht Europas Exportwirtschaft konkurrenzfähiger. Europäische Waren werden günstiger. Touristen aus Amerika oder aus Asien können günstiger nach Europa reisen. Das alles schiebt die Konjunktur an.
Die Schweiz ist eng mit dem Euroraum verbunden. Was bedeutet der schwache Euro für unsere Wirtschaft?
Tendenziell nichts Gutes, denn ein billiger Euro heißt ein teurer Franken und das wiederum ist schädlich für die Exportwirtschaft und den Tourismus. Aber solange die Nationalbank an ihrem Mindestkurs von 1.20 Franken pro Euro festhält, ändert sich eigentlich nichts, außer dass die Nationalbank allenfalls mehr tun muss, um diesen Kurs zu verteidigen. Über die Feiertage ist der Euro ja kurzfristig zweimal unter 1.20 gefallen. Die Nationalbank hat ja auch schon Negativzinsen angekündigt ab dem 22. Januar. Und man wird dann sehen, ob das reicht oder ob sie wieder vermehrt am Devisenmarkt intervenieren muss.
Informationen von Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi. Sie hören Rendezvous bis um eins mit diesen weiteren Themen. Nachdem eine junge Mutter im zürcherischen Flach mutmaßlich ihre beiden Kleinkinder getötet hat, geraten die Behörden in die Kritik. Auch politisch dürfte der tragische Fall ein Nachspiel haben. Seit Anfang Jahr sollten Straftäter in der Schweiz mit elektronischen Fußfesseln zentral überwacht werden. Eigentlich. Und?
Autofrei. Aha. Nein, ist mir nicht aufgefallen. Sorry.
Seit heute Morgen gehört die Basler Innenstadt den Fußgängern. Eigentlich. Zuerst nach Libanon. Der Flüchtlingsstrom aus Syrien überfordert das Nachbarland Libanon und das schon seit geraumer Zeit. Seit Ausbruch des Krieges hat Libanon bereits über 1 Million Menschen aus Syrien aufgenommen. Inzwischen ist jeder 4. Einwohner ein syrischer Flüchtling. Nun handelt Libanon. Erstmals in seiner Geschichte beschränkt es die Einreise von Syrern. Seit heute reicht es diesen nicht mehr, lediglich einen Ausweis vorzuweisen, um nach Libanon zu kommen. Ich habe Jörg Bischoff, den Nahost-Korrespondenten der NZZ in Beirut, gefragt, wie genau sehen die Einreisebestimmungen aus?
Es werden eigentlich die gleichen Regeln angewendet wie für Angehörige aller anderen Nationalitäten. Also wenn man als Tourist einreisen will, muss man eine Hotelreservation vorweisen und bestätigen können, dass man über 1000 Dollar dabei hat. Oder wenn man zur Arbeit nach Libanon kommt, muss man eine Garantie des Arbeitgebers zeigen können. Das ist eigentlich das erste Mal, dass zwischen Syrien und Libanon eben solche Regeln aufgestellt werden, weil bisher war der Personenverkehr zwischen diesen beiden Ländern völlig frei.
Also heißt das auch, dass mittellose Menschen, jene, die vor dem Krieg in Syrien flüchten, praktisch nicht mehr ins Land kommen?
Ja, zumindest wenn sie über einen offiziellen Grenzübergang gehen, müssten sie eigentlich beweisen können, dass sie einen minimalen Geldbetrag bei sich haben. Wenn sie das nicht können, werden sie zurückgewiesen. Allerdings ist die Frage natürlich, wie streng werden die Beamten an der Grenze diese Regeln einhalten.
Flüchtlinge aus Syrien sind in Libanon ja schon länger nicht mehr willkommen. Sind es überhaupt noch viele Menschen, die Zuflucht in Libanon suchen?
Laut den Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks sind in den letzten Monaten sehr viel weniger Flüchtlinge aus Syrien nach Libanon gekommen. Das lässt sich vor allem darauf zurückführen, dass wahrscheinlich sich auch in Syrien die Berichte verbreitet haben über Schikanen und Diskriminierungen, die in Libanon eigentlich an der Tagesordnung sind gegenüber syrischen Flüchtlingen.
Wohin gehen denn diese Flüchtlinge nun, wenn sie nicht mehr nach Libanon können?
Ja, sie haben natürlich noch die Möglichkeit, in die Türkei, nach Jordanien oder in den Irak zu flüchten, wobei auch das immer schwieriger wird, weil auch die Türkei und Jordanien im Prinzip beschlossen haben, den Flüchtlingsstrom einzuschränken. Das ist aber auch immer wieder eine Absicht der Behörden, die sich auch nicht immer durchsetzen lassen kann.
Ein Viertel der Bevölkerung in Libanon kommt ja heute bereits aus Syrien. Was ist mit diesen Leuten? Versucht man, auch sie loszuwerden?
Also vielen Libanesen sind sie eindeutig zur Last geworden. Viele Libanesen beklagen sich, dass ihnen die syrischen Flüchtlinge die Arbeit wegnehmen, weil sie natürlich zu viel billigeren Löhnen arbeiten als die Einheimischen. Es gibt auch viele Berichte, dass zum Beispiel Kinder in den Schulen geplagt werden von ihren libanesischen Mitschülern. Und viele Libanesen möchten eigentlich die Flüchtlinge loswerden. Es ist natürlich für die Regierung unvorstellbar, jetzt diese Flüchtlinge offiziell in ihre Heimat und damit in den Krieg zurückzutreiben.
Versuchen denn die syrischen Flüchtlinge in ein anderes Land zu kommen oder bleiben sie trotz der Schikanen, trotz der schwierigen Bedingungen in Libanon?
Das Problem natürlich von Libanon ist, es gibt keine Grenze zu einem anderen Land außer Syrien oder die geschlossene Grenze zu Israel. Also die syrischen Flüchtlinge in Libanon haben eigentlich keinen Ausweg, außer sie bezahlen Tausende von Dollar an irgendwelche Menschenschmuggler, die ihnen versprechen, sie nach Europa zu bringen.
Welche Unterstützung, Jörg Bischoff, bräuchte eigentlich der Staat Libanon, um die Flüchtlingslast tragen zu können?
Also die libanesische Regierung hat schon letztes Jahr und jetzt auch wieder für dieses Jahr Appelle an internationale Geldgeber gerichtet für Hunderte von Millionen Dollar, mit denen sie das Gesundheitswesen oder die Schulen aufbessern will, damit diese sozialen Einrichtungen eben auch den syrischen Flüchtlingen zugutekommen könnten. Das Problem der libanesischen Regierung ist, dass offenbar niemand das Vertrauen hat, dass sie das auch kann und will und dass die libanesische Regierung eben kein Geld erhalten hat in der Vergangenheit. So ist die einzige Hilfe, die an die Flüchtlinge geht, wird von den internationalen Organisationen oder von privaten Hilfswerken geleistet.
Sagt Jörg Bischoff, er ist Nahost-Korrespondent der NZZ in Beirut. Für die meisten Leute beginnt heute die erste Arbeitswoche im neuen Jahr. Vielleicht sogar mit etwas mehr Lohn. Allerdings, höhere Krankenkassenprämien fressen die Lohnerhöhungen oft gleich wieder weg. Darum verlangt der Schweizerische Gewerkschaftsbund jetzt mehr Prämienverbilligungen. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr berichtet.
Der Gewerkschaftsbund hat gerechnet. In den letzten 20 Jahren hätten sich die Krankenkassenprämien praktisch verdoppelt. Die Reallöhne dagegen seien bloß um 10% gestiegen. Unter den Krankenkassenprämien litten vor allem kleine und mittlere Einkommen. Bei ihnen fielen die Prämien besonders ins Gewicht. Denn die Schuhverkäuferin müsse gleich viel bezahlen wie der Topmanager. Gewerkschaftsbundchef Ökonom Daniel Lampard.
Es gibt Haushalte, vor allem wenn sie erwachsene Kinder haben oder Rentnerhaushalte, die zahlen teilweise bis 14% ihres Einkommens für Krankenkassenprämien. Das ist natürlich wahnsinnig.
Der Gewerkschaftsbund fordert deshalb, dass kein Haushalt mehr als 10% des Einkommens für die Krankenkassen aufwenden müsse. Oder weniger. Zumal in den 1990er Jahren die Politik das Ziel von 8% formuliert habe. Das System der Prämienverbilligungen müsse deshalb ausgebaut werden.
Was es braucht, ist so ein System, wie wir es früher gehabt haben, dass, wenn der Bund Mittel ausschüttet, dass die Kantone gezwungen sind, diese Mittel zu verdoppeln.
Allerdings, viele Kantone sind derzeit am Sparen und setzen den Rotstift ausgerechnet bei den Prämienverbilligungen an. Sie wollen den Kreis der Berechtigten einschränken. Gewerkschaftsbundchef Ökonom Lampard hat kein Verständnis für diese Haltung der Kantone.
Sie haben Steuersenkungen an Topverdiener gewährt, sie haben den Firmen die Steuern gesenkt. Jetzt behaupten sie, die Budgets werden knapp. Und was machen sie? Sie streichen die Prämienverbilligungen bei der Krankenkasse. Ausgerechnet ein Budgetposten, der den Normalverdienenden zugutekommen würde.
Die Kantone ihrerseits stellen sich auf den Standpunkt, dass sie jährlich bereits über 4 Milliarden Franken für Prämienverbilligungen zahlten. Schon fast jeder dritte Versicherte erhalte Prämienverbilligungen. Michael Jordi, Sekretär der Gesundheitsdirektorenkonferenz, räumt ein, das ständige Ausgleichen hoher Krankenkassenprämien mit Steuergeldern stoße an Grenzen.
Längerfristig gehen wir auch davon aus, dass sich die Prämien, die Kopfprämien und die Steuerfinanzierung, das heißt die Prämienverbilligung, nicht auseinanderdriften sollten.
Allerdings, die Gesundheitsdirektorenkonferenz hält sich hier raus, denn über die Prämienverbilligungen und allfällige Sparmaßnahmen entscheidet jeder Kanton selber, die Regierung bzw. das Parlament. Und die Kantone versuchen, die Gesundheitskosten insgesamt in den Griff zu bekommen, denn sie haben neue Aufgaben und damit auch zusätzliche Kosten übernehmen müssen, etwa in der Spital- oder Pflegefinanzierung.
Ivan Lieberherr von der SRF Wirtschaftsredaktion. Mehr Prämienverbilligungen sind Teil eines ganzen Katalogs von Forderungen, die der Schweizerische Gewerkschaftsbund zum neuen Jahr präsentiert. Wir schauen sie genauer an um 13 Uhr im Tagesgespräch mit SGB-Präsident Paul Rechsteiner. Jetzt ist es 11:11. Nach tragischen Ereignissen wie über Neujahr in Flach im Zürcher Weinland, wo eine Mutter mutmaßlich ihre beiden Kleinkinder getötet hat, stellt die Öffentlichkeit meist schnell die eine Frage: Haben die Behörden Fehler gemacht? In den Fokus geraten ist die zuständige Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB. Die KESB wird vor allem kritisiert, weil sie über die Festtage keinen Pikedienst hatte. Eine Tatsache, die ein politisches Nachspiel haben dürfte. Aus Zürich, Cordin Vinzenz.
Der 19. Dezember war der letzte Arbeitstag der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde, der KESB Winterthur-Andelfingen, im abgelaufenen Jahr. An diesem Tag erfuhr die Anwältin der Mutter der beiden späteren Opfer, dass die Kinder zwar über Weihnachten, Neujahr nach Hause dürfen, dass sie aber danach wieder in ein Kinderheim sollen. Dort waren das zweijährige Mädchen und der fünfjährige Bub seit Anfang November gewesen, nachdem die Eltern verhaftet worden waren wegen mutmaßlicher Betrügereien. Gegen den Entscheid, dass die Kinder im neuen Jahr wieder ins Heim sollen, machte die Anwältin eine Beschwerde. Diese Beschwerde wies der zuständige Bezirksrat dann ab. An Neujahr erfährt das die Mutter und bringt, so die bisherigen Erkenntnisse, daraufhin ihre Kinder um. Das Problem für die Anwältin bei ihrer Beschwerde war, sagt sie, sie bekam keine Akteneinsicht, weil die Behörde über die Festtage nicht arbeitete. Das wäre aber für ihre Beschwerde nötig gewesen, sagt die Anwältin Daniela Fischer.
Einerseits hätte ich dann meine Mandantin besser begleiten und auch informieren können, was effektiv auch hinter den Kulissen bei der KESB schon passiert ist und was nicht. Denn es ist schon so, dass die Mandanten immer einen etwas anderen Blickwinkel haben und wir de facto einfach bis heute nicht wissen, was die KESB bereits für Abklärungen und Maßnahmen getroffen hat, da wir nicht im Besitze der Akten sind.
So musste die Anwältin ihre Beschwerde dagegen, dass die Kinder wieder ins Heim sollen nach den Festtagen, ein Stück weit ins Blaue machen. Dass die Behörde über die Feiertage die Akten nicht liefern konnte, findet die Anwältin unhaltbar, auch wenn sie nicht weiß, ob das etwas am tragischen Verlauf des Falles geändert hätte. Die zuständige KESB wollte sich am Vormittag noch nicht weiter zum Fall äußern. Rudi Winet, der Präsident aller Zürcher Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden, sagt, es habe einen reduzierten Pikettdienst gegeben. 2 Stunden pro Tag wäre jemand erreichbar gewesen. Er sagt aber auch,
wir werden sicher das anschauen jetzt, ob das die Situation besser machen würde und dann entsprechende Schritte treffen, vielleicht auch mit dem Kanton dementsprechend Kontakt aufnehmen.
Brisant, 2012, vor der Einführung der neuen Behörden, stand im Zürcher Kantonsparlament ein Rund-um-die-Uhr-Pikettdienst zur Debatte. Eine bürgerliche Mehrheit kippte aber damals diese Bestimmung aus dem Gesetz. Der Präsident der zuständigen Parlamentskommission, Martin Fahrner von der FDP, sagt dazu heute, so sei das nicht gemeint gewesen. Man habe den Gesetzesartikel überflüssig gefunden. Dass die Behörde rund um die Uhr erreichbar sein müsse, sei auch für die Bürgerlichen immer klar gewesen. Das sei aber keine Frage von Gesetzen und Finanzen, sagt Martin Fahrner.
Das ist eine interne Sache, dass sich so organisieren, da braucht es keine gesetzlichen Vorgaben, da braucht es interne Richtlinien, da braucht es Verordnungen und Weisungen auf Stufe Regierung.
Seine Kommission und das Kantonsparlament werden sich wohl noch einmal mit dieser Frage beschäftigen, aber auch generell mit den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden. Diese haben erst vor 2 Jahren die Vormundschaftsbehörden der Gemeinden ersetzt, mit dem Ziel, die Arbeit professioneller zu machen.
Elektronische Fußfesseln. Mit ihnen sollen Straftäter überwacht, weitere Taten verhindert werden. Dann zum Beispiel, wenn sich ein Mann seiner Partnerin nicht nähern darf, weil er sie bedroht oder verletzt hat. Sobald der Fußfesselträger das Näherungsverbot missachtet, geht im Nationalen Überwachungszentrum ein Alarm los und die Polizei kann einschreiten. So jedenfalls wollen es Bundesrat und Parlament. Nun aber zeigt sich, mit der Umsetzung hapert es. Denn dafür sind die Kantone zuständig und die sind noch nicht parat. Christian von Burg.
Wenn ein gewalttätiger Mann nicht mehr in die Nähe des Hauses seiner Frau darf, dann nennt man das in der Justiz ein Rayon- oder Kontaktverbot. Und ob dieses Verbot auch eingehalten wird, das müsse elektronisch überprüft werden können, sagt Nathalie Rickli von der SVP.
Ich sehe den Einsatz von solchen elektronischen Fußfesseln vor allem bei der Umsetzung von Kontakt- und Rayonverboten, vor allem auch bei häuslicher Gewalt.
In selteneren Fällen können es auch Frauen sein oder Pädophile, die bestimmte Kontaktverbote auferlegt bekommen. Carlo Heffeli, der Präsident der Opferorganisation Weißer Ring, hielt ursprünglich nicht viel von der Idee, vermehrt auch in solchen Fällen Fußfesseln einzusetzen. Unterdessen hat er seine Meinung aber geändert.
Die totale Sicherheit kann es und wird es nie geben, aber ich glaube, rein schon psychologisch ist es für das Opfer wichtig.
Und deshalb hat der Bund den Kantonen jetzt die juristische Grundlage gegeben, ab Januar 2015 elektronische Fußfesseln auch so einzusetzen. Aber die Kantone sind noch nicht so weit. Sie werden sich jetzt erst untereinander absprechen, welche Kantone mitmachen, denn das ist freiwillig. Dann müssen sie die elektronischen Fußfesseln gemeinsam kaufen und schließlich müssen sie sich auf einen oder zwei Standorte einigen für ein nationales Überwachungszentrum. All das dauert seine Zeit, sagt Florian Düblin von der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren.
Wir rechnen damit, dass eine gesamtschweizerische Lösung im Bereich Electronic Monitoring ab 2017 in Betrieb gehen könnte.
Bis dann könnten aber diejenigen Kantone, die schon fortgeschritten sind bei der Einführung von elektronischen Fußfesseln, den anderen Kantonen im Bedarfsfall aushelfen. Nathalie Rickli, geht das dennoch viel zu langsam?
Ich bin irritiert, dass die Kantone das nicht fristgerecht auf den 1. Januar umsetzen können. Uns hatte man das versprochen.
Auch der Bundesrat habe nämlich die elektronische Fußfesseln im Zusammenhang mit der Pädophilieninitiative als gute Alternative angepriesen. Düblin wiederum von der Polizeidirektorenkonferenz warnt vor zu großen Hoffnungen. Denn jährlich gäbe es in der Schweiz alleine im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt mehr als 2000 Verurteilungen wegen Körperverletzungen und mehr als 4000 Verurteilungen wegen Drohungen. Bei so vielen Fällen könne gar nicht jeder potenzielle Täter ständig überwacht werden. Nur die heikleren Fälle, sagt Düblin. Und auch dann, wenn's piept in der Alarmzentrale,
dann ist das Äußerste, was eben möglich ist, ist die Alarmierung einer Polizeistreife, die dann so schnell wie möglich vor Ort geht. Wenn jemand akut den Plan gefasst hat, auf eine andere Person loszugehen, dann wird man das mit einer elektronischen Fußfessel nicht verhindern können.
Mit einer präventiven Überwachung können Tötungen also nicht ausgeschlossen werden. Man darf nur hoffen, dass sich mögliche Gewalttäter zurückhalten, weil sie wissen, dass sie überwacht werden. Aber eine hundertprozentige Sicherheit kann auch eine Fußfessel nicht bringen, zumal den Praktikern im Justizvollzug derzeit auch noch Funklöcher und andere technische Probleme zu schaffen machen.
Der Bericht von Christian von Burg. Mehr Fußgänger, dafür weniger Autos in den Schweizer Städten. Das fordern Kritiker des Individualverkehrs. Nun macht Basel ernst. Seit heute Morgen ist die Innenstadt autofrei, zumindest auf dem Papier. Zulieferer dürfen zwar noch ihre Waren zu den Läden bringen, sonst aber gilt, bitte zu Fuß. Doch das wissen offenbar noch nicht alle. Patrick Künzle war heute Morgen im Zentrum Basels unterwegs.
8 Uhr morgens auf der Mittleren Brücke in Basel. Offiziell ist die Brücke seit heute verkehrsfrei. Die Fußgänger spüren davon aber noch kaum etwas.
Autofrei? Aha. Nein, ist mir nicht aufgefallen. Sorry.
Ich habe hier das Atelier und da ist ein Brief, dass sie irgendwie den Verkehr anders regeln. Von dem her bin ich betroffen, aber irgendwie hat es mich auch nicht so interessiert.
Im Moment spüre ich es noch nicht, aber ich denke, das ist der allmorgendliche Gewerbeverkehr, den es braucht.
Diese Frau sagt es. Weil die Gewerbebetriebe am Vormittag noch Waren anliefern dürfen und weil auch Trams, Busse und Taxis weiterhin durchs Zentrum fahren, stellt sich noch kein Gefühl einer autofreien Innenstadt ein. Zudem wissen wahrscheinlich auch noch nicht alle Autofahrer, dass sie nun Fahrverbot haben, obwohl die Polizei die Bevölkerung mit Flugblättern und über die Medien informiert hat. Die Basler Polizei sagt denn auch, sie wolle das neue Verkehrskonzept mit Augenmaß umsetzen. Man büße nicht gleich am ersten Tag alle Autofahrer, die ohne Bewilligung in die Innenstadt fahren, verspricht Bernhard Frey, Leiter der Verkehrsabteilung der Polizei.
Wir informieren, wir werden Faltprospekte verteilen, wir werden die Leute darauf aufmerksam machen, dass sie sich jetzt hier in einer Fahrverbotszone befinden. Und mit der Zeit werden wir dann im Laufe der folgenden Tage werden wir dann konsequenter sein mit den Bußen. Heute werden vermutlich noch nicht so viele Bußen ausgestellt.
Dass die Basler Polizei in den ersten Tagen der autofreien Innenstadt besonders viel Fingerspitzengefühl zeigen will, liegt auf der Hand. Das neue Verkehrskonzept ist nämlich umstritten. Zwar gab das Kantonsparlament bereits vor 4 Jahren grünes Licht, danach gab es jedoch immer wieder politische Vorstöße, um die autofreie Innenstadt zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Vor allem Detailhandel und Restaurants zeigten sich besorgt, dass sie durch das Fahrverbot Kunden verlieren könnten. Und genau dies, nämlich dass sie bereits am ersten Morgen der autofreien Innenstadt Kunden verloren habe, erzählt heute eine Kioskfrau in der Kleinbasler Rheingasse.
Wir merken schon. Die Leute sind an, haben parkiert, sind immer noch einkaufen. Bei uns haben sie noch eine Zeitung mitgenommen oder irgendetwas. Sie machen Basel kaputt. Also.
sagt die Kioskfrau und schaut auf die Rheingasse, wo es nun keine Parkplätze mehr gibt. Für sie ein trauriger Anblick.
Basel autofrei, das war ein Bericht von Patrick Künzle. Es ist genau eins. Gleich im ersten und vierten mehr Lohn für Leute mit einer Berufslehre, mehr Entlastung bei den Krankenkassenprämien und höhere AHV-Renten. Wir besprechen die Neujahrsforderungen des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes im Tagesgespräch mit SGB-Präsident Paul Rechsteiner nach den Schlagzeilen, und die hat heute Bettina Studer.
Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar den tiefsten Stand seit März 2006 erreicht. Begründet wird dies mit der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und Spekulationen über den Austritt Griechenlands aus der Währungsunion. Flüchtlinge, die vor echter Verfolgung fliehen, etwa aus Syrien, sollen legal nach Europa reisen können. Das fordert UNO-Flüchtlingskommissar Antonio Guterres. Nur so sei es möglich, Schlepperbanden zu stoppen. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund fordert günstigere Krankenkassenprämien. Diese hätten sich seit 1997 fast verdoppelt, die Löhne seien aber nur um 10% gestiegen. So würden die Prämien zu einer immer größeren Last.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.